ist der König?", fragte Edouard. Es waren die ersten Worte, die der knapp Siebenjährige sprach, seit seine Mutter ihn aus dem Bett geholt und hinter einem seiner beiden Leibwächter aufs Pferd gesetzt hatte. "Der Earl of March hat deinen Vater gefangen genommen", antwortete seine Mutter. "Er bringt ihn nach London, nehme ich an." Sie saß immer noch hinter Julian, der neben dem Leibwächter den Pfad entlang ritt. "Und wird er den König töten, Mutter?" "Weiß der", begann die Königin. Julian kniff ihr unauffällig in den Oberschenkel. Sie verstummte vor Verblüffung über seine Unverschämtheit und er nutzte ihr Schweigen, um zu sagen: "Natürlich nicht, mein Prinz. March ist nicht verrückt. Er wird den König höflich behandeln, wie es ihm zusteht." Marguerite bohrte ihm eine Faust in die Niere und flüsterte ihm ins Ohr: "Was soll es dem armen Jungen nützen, dass du ihn anlügst?" Doch Julian hatte nur ausgesprochen, wovon er überzeugt war. Dass die Yorkisten bereit wären, einen gesalbten König zu ermorden, hielt er für undenkbar. Es war eine zu grauenvolle Sünde. "Können wir den König nicht befreien, my Lord?" fragte der Prinz ihn. "Der Duke of Somerset ist losgeritten, um das zu tun. Wir müssen jetzt vor allem daran denken, dich und deine Mutter in Sicherheit zu bringen."
"Und wohin?"
Furchtsam sah der kleine Kerl sich um. "Ich habe schon eine Idee, mein Prinz. Ich denke, wir..." Er unterbrach sich und lauschte. Dann wechselte er einen Blick mit dem Leibwächter. Der nickte. "Wir werden verfolgt."
"Vielleicht ist es Sergeant Wood", sagte die Königin. "Es kann nicht mehr weit sein zu der Kapelle, die als Sammelpunkt vereinbart wurde."
"Aber Wood kommt von Osten, die Verfolger von Süden." Wieder lenkten sie die Pferde zwischen die Bäume, wo es bereits fast völlig dunkel war. So lautlos wie möglich saßen sie ab. Dann führte Julian Marguerite und ihren Sohn nach rechts, einer der Soldaten die Pferde nach links. Eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass eines der Tiere in einem ungeeigneten Moment schnaubte. Zwischen dem Laub des Unterholzes erahnte Julian 6 Reiter mit Fackeln auf dem Pfad, aber es mochten durchaus noch mehr sein.
"Es wird zu dunkel, um Hufabdrücke zu erkennen, Sir Thomas", sagte einer.
"Dann machen wir hier Halt und suchen morgen früh weiter, sobald es hell wird", antwortete eine dunklere Stimme.
"Gott verflucht, das ist Thomas Devereux", wisperte Julian. Wenn sie Devereux in die Hände fielen, würde die persönliche Fehde zwischen Julian und dem Marcher Lord die prekäre Lage für Marguerite und ihren Jungen noch verschlimmern. Julian dachte einen Moment nach. Dann hockte er sich vor den Prinzen.
"Ich werde dich auf meine Schultern setzen, wenn du gestattest. Wir müssen sofort verschwinden. Du darfst kein Wort sprechen. Hast du mich verstanden?"
Edouard nickte. Julian nahm ihn auf die Schultern, ergriff Marguerites Hand und legte einen Finger an die Lippen. Sie nickte knapp. Dann bahnte er sich einen Weg durch die Bäume und dichtes Unterholz. Es war beinahe Mitternacht, als sie zu der kleinen Kapelle kamen. 2 Dutzend Angehörige der Schwanengarde warteten dort auf ihre Königin und den Prinzen.
"Und was machen wir nun, Sirs?" fragte Marguerite.
"Wir müssen spätestens beim ersten Tageslicht wieder aufbrechen, denn das tun unsere Verfolger auch", sagte Julian.
"Aber sie können im Wald unmöglich unsere Spuren finden", entgegnete einer der Leibwächter des Prinzen, ein stämmiger Jüngling namens Bran.
"Seid nicht so sicher", warnte Julian. "Ich wette, der Kerl, den Devereux dabei hatte, war ein Fährtenleser. Wenn er gut ist, werden sie hinter uns her sein wie der Teufel hinter der armen Seele, und unsere einzige Hoffnung ist Schnelligkeit."
"Der Prinz muss rasten", erklärte die Königin.
"Außerdem zählen wir alle zusammen 27 Köpfe und haben nur 23 Pferde", gab Bran zu bedenken. "Wir werden sie niemals abhängen."
Julian stand mit verschränkten Armen, sah ins Feuer und dachte nach. Schließlich stand sein Plan fest.
"Wir rasten 3 Stunden. Dann trennen wir uns. Ich reite mit der Königin und dem Prinzen nach Norden. Ihr anderen wendet euch nach Süden und hinterlasst eine breite Spur."
"Wir sollen sie ablenken?" fragte Sergeant Wood.
"Aber wenn sie einen so guten Fährtenleser haben, wird ihnen nicht verborgen bleiben, dass 3 Pferde Richtung Coventry geritten sind, my Lord."
"Nur wird es so aussehen, als seien sie von dort gekommen." Er war nicht sicher, dass es funktionieren würde. Zusammen mit Bran war er in die Nacht hinausgegangen und begutachtete im Schein einer Fackel Daedalus linken Vorderhuf von unten.
Wie meint ihr das, die Eisen umdrehen? Fragte Bran.
Wie ich sage. Wir drehen sie um und es wird aussehen, als seien die Pferde aus der Richtung gekommen, in die sie tatsächlich laufen.
Schwachsinn.
Bran spuckte ins Gras.
Habt ihr eine bessere Idee, Sir Bran?
Fragte Julian schneidend.
Nein, mein Lord.
Mit Geduld und einem Messer als Hebel lösten sie ihren Pferden die Hufeisen, setzten sie verkehrt herum wieder auf und schlugen die noch brauchbaren Nägel notdürftig ein. Julian wusste, es würde nicht lange halten, aber schon ein paar hundert Yards würden ja ausreichen, um die Verfolger zu verwirren und in die falsche Richtung zu schicken. Als sie eine gute Stunde später aufbrachen, ließen Julian und Bran die Tiere im Schritt gehen. Wie schon am Tag zuvor saß die Königin hinter ihm, hatte die Arme nun lose um seine Taille und den Kopf an seine Schulter gelegt. Er nahm an, sie schlief, genau wie der Prinz, den Bran vor sich in den Sattel gesetzt hatte und mit dem linken Arm festhielt. Als es hell wurde, waren keine Verfolger zu hören. Es schien, als habe Julians List Thomas Devereux tatsächlich in die Irre geführt.
»Du bist doch wahrhaftig ein schlauer Fuchs, Julian of Warringham«, murmelte Marguerite ihm schläfrig ins Ohr.
Er nickte knapp.
»Passabel«, sagte kürzlich irgendwer.